Ich bin zutiefst davon überzeugt, und für diese Einsicht werde ich nicht den Nobelpreis gewinnen, dass die Kultur einer Organisation sehr stark von dem persönlichen Verhalten derer geprägt wird, die sie führen.
Willkommen zu Erfolgsmuster, was Top-Leader stark macht. In diesem Podcast sprechen wir mit prägenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Spitzensport und Wissenschaft über Führung in komplexen Zeiten. Diese Folge blickt auf Führung aus einer besonderen Perspektive, dem Zusammenspiel von wissenschaftlichem Denken, unternehmerischer Verantwortung und menschlicher Urteilskraft. Es geht um Entscheidungen unter Unsicherheit, um Neugier statt Eindeutigkeit, um den Wert von Widerspruch und um die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen, wenn Veränderung mehr verlangt als Pläne und Prozesse. Präsentiert von Markus Lohmann.
Herzlich willkommen bei Erfolgsmuster. Heute spreche ich mit Dr. Stefan Oschmann. Im Executive Search suchen wir unter anderem nach den Qualitäten, die eine herausragende Führungskraft von einer guten unterscheidet. Mein heutiger Gast verkörpert dabei eine Kombination, die man eher selten findet. Er ist im Herzen Wissenschaftler und hat gleichzeitig als CEO von Merck, eines der ältesten Pharmaunternehmen der Welt, radikal transformiert. Weg vom klassischen Pharma- und Chemieriesen hin zu einem globalen Wissenschafts- und Technologiekonzern. Stefan Oschmann ist heute vor allem als Investor tätig und bekleidet unterschiedliche Aufsichtsratsmandate. Wir sprechen allerdings weniger über die Liste seiner Erfolge, sondern über das Betriebssystem dahinter. Wie blickt jemand auf die Welt und auf Führung, der gelernt hat, wie ein Forscher zu denken, aber wie ein DAX-Chef entscheiden muss? Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke, lieber Markus. Ich freue mich, dabei zu sein.
Stefan, du bist ja damals als Wissenschaftler gestartet in deiner Karriere und 2021 dann als einer der, ja, das kann man, glaube ich, in Fug und Recht behaupten, profiliertesten CEOs in Deutschland abgetreten. Wenn du nochmal an damals zurückdenkst, was war denn das Erste, was du als junge Führungskraft ja mühsam verlernen musstest, weil auf einmal die Logik, die im Labor gilt, im echten Büroalltag einfach nicht mehr funktioniert hat?
Also ich hatte nicht wirklich Ahnung von Führung und habe mir das erst erarbeiten müssen über die Jahre. Ich hatte da Leute, die mich sehr, sehr gut ausgebildet und beraten haben. Aber was ich anfänglich nicht verstanden hatte, ist, wie wichtig Diversität ist. Ich meine jetzt nicht Diversity in so einem engen politischen Sinne, sondern mehr so Diversity of Thought. Und ich habe erst lernen müssen, wie unterschiedlich Menschen funktionieren, wie gut es ist, wenn man Teams hat, die aus ganz unterschiedlichen Charakteren zusammengesetzt sind und dass man dann als Führungskraft in so einer Situation hauptsächlich darum sorgen muss, dass sich dafür sorgen muss, dass unterschiedliche Leute, ganz unterschiedliche Typen gut zusammenarbeiten. Das war vielleicht das Wichtigste. Also ich habe sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, die aus dem akademischen, universitären Bereich herauskamen, Forscher oder Leute, die aus der Medizin ins Marketing gegangen sind oder in Medical Affairs oder was auch immer, die mir alle gesagt haben, an den Unis, vieles ist toll, aber richtige Führung gibt's da nicht und Zusammenarbeit wird auch nicht so besonders groß geschrieben. Das war für mich die wichtigste Einsicht.
Ja. Dieses Thema Führung lernen, da hattest du ja mit Sicherheit Mentoren, die dich einmal an die Hand genommen haben. Hast du dir auch aktiv selber welche gesucht? Wie hast du das gemacht?
Ja, ich hatte eindeutig wichtige Mentoren in meinem Leben. Das fing schon an mit meinem Doktorvater, der irgendwann, als ich am Ende meiner Doktorarbeit war, mich mal zu sich gebeten hat und mich gefragt hat, was ich eigentlich werden möchte. Und dann habe ich eben sowas gesagt, wie natürlich ihr Nachfolger. Und dann hat er gesagt, denk mal drüber nach, du kannst bestimmt ein guter Wissenschaftler werden, aber wenn du Wissenschaftler im akademischen Bereich werden willst, dann musst du eine extreme Leidenschaft für einen relativ engen Bereich der Wissenschaft haben. Du bist eher so ein Generalist, das kannst du gut. Und ich habe den Eindruck, du kannst auch gut mit Menschen umgehen. Überleg dir, ob du was anderes machen möchtest. Ich hätte hier eine Stelle für dich bei der UNO, wo du weiterhin wissenschaftlich arbeiten kannst, aber wo du Projekte betreust und in vielen Ländern arbeiten kannst. Und das hat er dann arrangiert. Das war einer der wichtigsten Punkte. Also Mentoren sind extrem wichtig und ich mache jetzt auch sehr viel Mentoring. Ich mache das über eine Plattform, die heißt World 50 und da betreue ich so 20, 25 Leute. Das macht mir einen Riesenspaß und das gibt auch guten Feedback und man bleibt auch irgendwie mit dem wahren Leben im Kontakt. Und ich sage meinen Mentees immer wieder, ihr müsst euch unbedingt auch selbst aktiv Mentoren suchen. Ihr müsst die quasi adoptieren.
wenn man jetzt sagen kann, dass das Labor nicht unbedingt als Blaupause für den Büroalltag in Business taugt, hat dir dein wissenschaftlicher Background trotzdem zum Beispiel auch in deiner Zeit als CEO bei Merck geholfen?
Ich weiß nicht, ob ich so viel wissenschaftlich denke. Ich hatte immer Jobs, wo ich sehr viel mit Wissenschaft zu tun hatte und wo es darum ging, Wissenschaft zu übersetzen in Produkte oder Lösungen, die den Menschen, die der Gesellschaft etwas bringen. Ob das jetzt im Pharma-Biotech-Bereich war oder im Life-Science-Tool-Bereich oder auch im Semiconductor-Elektronik-Bereich. Es war immer so, dass man sehr intensiv sich mit Wissenschaftlern auseinandersetzen musste und verstehen musste, was da die Themen sind, aber dann eben die Fähigkeit haben musste, das dann in marktfähige Konzepte zu übersetzen. Also in dem Sinne denke ich schon wissenschaftlich. Ich bin auch sehr aktiv in der ACATEC, Deutsche Akademie für Technikwissenschaft, habe da sehr viel mit Wissenschaftlern zu tun. Das macht mir einfach eine Riesenfreude. Aber ob ich jetzt wirklich so strukturiert wissenschaftlich immer denke, das kann ich selbst nicht beurteilen.
Jetzt musst du als CEO ja oft auch auf Grundlage unvollständiger Informationen entscheiden. Das sind ja nicht immer 100%, die auf dem Tisch liegen und dann wird darauf basierend die Entscheidung getroffen. Oft liegen da ja auch nur halbe Wahrheiten. Wie gehst du denn persönlich damit um? Wie triffst du solche Entscheidungen?
Also man muss da unterscheiden. Es gibt Entscheidungen, die man auf so einer 80-20-Basis fällen kann. Und es ist sehr wichtig, dass man diese Fähigkeit hat und dass man da sehr entschieden vorgeht in dem Prozess. Es gibt aber andere Entscheidungen, wo man nicht so agieren kann. Wenn man mit Arzneimittelsicherheit zu tun hat, da muss man, soweit es geht, an 100% gehen oder bei Qualitätsfragen. Also da muss man sich sehr genau Gedanken machen, ist das jetzt ein Thema, wo ich schnell und manchmal auch etwas intuitiv entscheiden kann oder ist das ein Thema, wo ich große Sicherheit brauche? Das kann man nicht verallgemeinern.
Wenn es jetzt Themen sind, die du intuitiv entscheiden kannst oder der Anteil der intuitiven Entscheidung hoch ist, was hast du trotzdem für Routinen oder Techniken gehabt, dich da rückzuversichern oder dir auch zumindest zu einem sehr hohen Grad auch sicher zu sein, dass deine Intuition jetzt richtig ist und du auf sie vertrauen kannst?
Ich habe immer versucht, sehr im Team zu agieren. Man muss ja dieses Situational Leadership zeigen. Es gibt Situationen, wo man sehr direktiv sein muss in der Krise, aber man muss irgendwie so ein als Standardmuster partizipatorisch arbeiten. Und ich habe immer versucht, mit vielen Leuten zu reden, Leute, die ich getestet hatte, zu denen, wo ich Vertrauen sowohl in ihre technischen Fähigkeiten als auch in ihre charakterlichen Eigenschaften habe bilden können und dann mit mehreren Leuten sprechen, wo man die Erfahrung gemacht hat, dass man in anderen Situationen gute Erfahrungen gemacht hat und dann kann man dann auch relativ schnell vorgehen.
Wenn wir jetzt das Thema Führungskräfte nochmal ganz konkret anschneiden, dann kann man ja durchaus auch häufig beobachten, dass Harmonie mit Stärke verwechselt werden kann. Also sprich in dem Sinne, dass eine Führungskraft ein sehr harmonisches Umfeld um sich herum aufbaut, alle verstehen sich gut und das wird dann oft so gedeutet, dass es eine sehr gute Führungskraft ist. Gab es denn bei dir Alarmglocken, die angegangen sind, auch natürlich während deiner Zeit bei Merck, als so ein Widerspruch im Raum gefehlt hat und sich alle auch viel zu schnell einig waren?
Ja, solche Situationen gibt es immer wieder. Also wir wissen ja, es gibt Menschen, die sind eher beziehungsorientiert und sind da sehr, sehr begabt darin, Beziehungen gut aufrechtzuerhalten. Und es gibt Menschen, die sind eher sachorientiert. Und da gibt es auch Extreme dabei. Und da geht es darum, da eine Balance zu finden dazwischen. Es ist sehr wichtig, dass man im Team gut kooperiert, Vertrauen hat. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass man Dinge klar auf den Tisch bringt und dass man als speziell als CEO auch Widerspruch hervorruft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es kein stärkeres Signal der Stärke wiederum gibt, als wenn man zum Beispiel im Townhall sagt, was denken Sie, was denkst du, widerspricht mir. Und dass man, wenn man darauf eingeht und wenn man dann die inhaltlichen Fakten parat hat und wenn man die Souveränität hat, damit umzugehen, dann ist das etwas, was die Menschen in einer Organisation als sehr authentisch und glaubwürdig empfinden. Extreme sind da nicht gut, aber ich habe immer versucht, ob ich da perfekt war, weiß ich nicht, zu fragen und zu sagen, sag mir offen, was du denkst. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe so oft CEOs erlebt, die so eine Art Follower um sich aufgebaut haben, Leute, die ihnen nur das sagen, was sie hören wollen. Das ist überhaupt ein Riesenproblem in der ganzen Führungsthematik, ist, dass viele Menschen sich eben dann um Führungspersonen scharen und sich überlegen, was wollen die hören und denen nicht sagen, was wirklich Sache ist. Da habe ich mich immer sehr bemüht, dagegen zu agieren. Ich habe aber andererseits auch sehr stark auch immer auf Kooperation geachtet. Das sind zwei Dinge, die vielleicht paradox erscheinen mögen, aber die man in Wirklichkeit kombinieren kann.
Wenn wir uns mal die aktuelle Zeit anschauen, dann kann man durchaus den Eindruck haben, dass wir in einer Welt leben, die nach einfachen Antworten schreit und auch sehr schnell auf einfache Antworten reagiert wird. Dieses Thema Fragen stellen im Zusammenhang mit Leadership, ja, aber immer noch auch ein extrem wichtiges ist. Und gute Fragen zu stellen, ja auch immer noch eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Was verliert denn deiner Meinung nach Führung, wenn so eine natürliche Neugier und auch wirklich ernsthaft neugierige Fragen zu stellen durch zu viel Eindeutigkeit und Zwang zur Eindeutigkeit ersetzt wird?
Wir hatten bei Merck damals Neugierde oder auf Neudeutsch Curiosity als Corporate Value definiert und haben die Leute sehr stark versucht zu motivieren, dass sie neugierig sind. In einem Unternehmen, wo es primär darum geht, neue Produkte zu entwickeln, ist das von größter Bedeutung. Da gibt es auch gewisse Techniken, um die Neugierde zu stimulieren. Da will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Die Fragen sind immer komplex. Und das ist auch ganz normal. Worauf ich geachtet habe, ist eine nicht komplexe Sprache zu verwenden. Ich hasse es, wenn Leute diese Consultant-Sprüche bringen, die sie irgendwo von Corporate Communications oder von BCG oder McKinsey aufgeschrieben bekommen haben. Nichts gegen diese Organisation, die sind alle sehr, sehr gut, aber diese Sprüche wie continuously leverage our competitive edge in enhancing customer value for achieving superb, bla bla bla. Ich habe immer versucht, auf Englisch sagt man Power English zu verwenden. Also ganz einfache Sprache, ich will nicht. Ich kann nicht, ich werde nicht. Und nicht solche Sprüche zu bringen. Und das ist auch wieder ein Thema, meiner Meinung nach, das sehr stark Authentizität erzeugt, wenn man in einer Sprache spricht, die nicht primitiv ist, aber die direkt ist.
Ja, und das ist ja genau der Punkt, dass die Verwendung dieser einfachen Sprache und oftmals ja auch einer bildlichen Sprache der Zielerreichung ja sehr, sehr förderlich ist. Und vor allem auch auf Vorstands- und auf Führungsebene essentiell ist, um eben auch die Identifikation mit diesen Zielen deutlich zu steigern und dann auch deren Erreichung einfach viel stärker zu fördern.
Ja, das ist Storytelling. Man muss Storytelling. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass man stellt sich vor irgendeine Gruppe hin im Unternehmen und man erzählt irgendwas von Strategie und Plänen und so weiter. Und was die Frage, die die Leute sich stellen, ist: Was bedeutet das für mich? Und das muss man sich überlegen, wenn man mit Menschen spricht, dass alle sich immer diese Frage stellen dabei. Und da muss man drauf eingehen.
Wenn wir jetzt nochmal auf deine Zeit bei Merck zurückblicken, da gab es ja eine Vielzahl an Transformationsprojekten, die in der Regel ja immer nach Plänen ablaufen sollen. Gab es denn bei Merck aber einen Moment, an dem du selber auch gemerkt hast, hier hilft jetzt wirklich kein Plan mehr, hier muss ich wirklich als Mensch Flagge zeigen und auch die Richtung vorgeben?
Ja, solche Situationen kamen immer wieder, krisenhafte Situationen. Also wir hatten, wenn ich jetzt mal großzügig auch die Periode meines Vorgängers Karl-Ludwig Klein, mit dem ich sehr eng und sehr gut zusammengearbeitet habe, mit einbeziehe, dann haben wir Merck wirklich komplett neu aufgestellt. Merck hatte viele Themen, wir haben insgesamt 50 Milliarden im Portfolio bewegt, also wir entweder Zukäufe oder Verkäufe, und haben Geschäfte, von denen wir der Meinung waren, dass die keine große Zukunft haben oder dass wir nicht der beste Eigentümer sind, identifiziert und verkauft, also ein sehr stringentes Portfolio-Management gemacht und haben uns ich suche immer nach den deutschen Ausdrücken, bitte um Entschuldigung, im Business spricht man halt meistens Englisch, also nach sogenannten Adjacencies umgesucht und haben da das Unternehmen dann aufgestellt auf drei Säulen: Biopharma, Life Science Tools und Electronic Materials, und haben das glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die Market Cap von Merck von 20 Milliarden auf 100 Milliarden gebracht. Und das haben auch eine komplett neue Kultur aufgebaut. Aber das ist alles nicht einfach gewesen. Und da hat es viele Situationen gegeben, wo man wirklich einfach schnell handeln musste. Wir hatten damals, für mich war schwierig, wir hatten Serono gekauft in Genf und wir haben dann beschlossen, dort das Hauptquartier von Serono zu schließen. Und wir haben uns da vor 1200 Leute hingestellt und haben dann erzählt, das war's. Ich glaube, das haben wir alles ganz fair gemacht und ich habe noch mit vielen Leuten von damals Kontakt. Aber es gab viele Situationen oder irgendeine FDA-Entscheidung oder irgendeine Patententscheidung oder in M&A-Situationen, wo es ganz hart aufeinander geht. Solche Situationen habe ich oft erlebt und da muss man halt in der Lage sein, dass man seinen Stil anpasst.
Wenn wir jetzt mal den Fall Serono ganz konkret als Beispiel nehmen, du stehst vor 1200 Leuten, musst schlechte Neuigkeiten überbringen. Was ist denn da die größere Belastung? Ist es wirklich der Moment, in dem du diese Entscheidung auch kommunizierst? Oder sind es auch die Wochen und Monate danach, wo du über einen längeren Zeitraum dieses Thema immer wieder verteidigen muss gegen Presseartikel und Ähnliches?
Das ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben damals die Entscheidung im Führungsteam von, was damals Merck Serono hieß, in dem meine Nachfolgerin Belinda Richo drin war, die da auch sehr viel geleistet hat in dem Prozess, dabei war, getroffen. Also die erste Entscheidung, das haben wir uns nicht leicht gemacht, aber das war dann leichter als die Durchführung des ganzen Projekts. Und da waren schon viele Leute am Anfang sehr, sehr unglücklich und da gab es Demonstrationen und alle möglichen Aktionen. Da wurde eingebrochen in das Haus meines damaligen HR-Chefs und so weiter. Ich glaube, da waren die französischen Gewerkschaften damit dran beteiligt, die da auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Die Durchführung war sehr, sehr schwer, aber wir hatten einen klaren Plan und wir haben uns sehr bemüht, sehr anständig vorzugehen. Und ich glaube, das ist uns im Großen und Ganzen auch gelungen. Und wie gesagt, ich habe mit vielen Leuten, die damals auch das Unternehmen verlassen haben, noch sehr, sehr guten Kontakt. Wir haben auch zum Beispiel, wir haben über unseren Venture Fund dann einen eigenen Fund aufgelegt und haben Startups für die Leute gegründet, waren viele Wissenschaftler davon. Da waren viele davon sehr erfolgreich. Das war schwer, aber im Nachhinein bin ich mir sicher, dass es die richtige Entscheidung war, dass die meisten Menschen, die auch direkt davon betroffen waren, no bad feelings.
Jetzt war das eine Entscheidung mit Serono. Gab es denn aber auch noch andere Entscheidungen in deiner Karriere, wo du gewusst hast, in dem Moment, als du sie auch treffen musstest, ich werde erst in 5 oder 10 Jahren Recht bekommen, dass diese Entscheidung damals auch wirklich richtig war. Und jetzt im Moment gilt es einfach, diesen Gegenwind auszuhalten.
Ja, also solche gibt es viele. Ich hatte zum Beispiel, wir hatten den Plan zusammen mit Kai Beckmann, der jetzt der Nachfolger von Belinda Richo wird, und ich zusammen aufgebaut, dass wir, da wir in der Elektroniksparte in dem Sektor sehr stark von dem Thema Display abhängig waren, dass wir ganz vehement in das Thema Chipmaterialien hineingehen wollen. Und da haben wir Zukäufe gemacht, einen großen Zukauf über mehr als 6 Milliarden. Das hat den Analysten am Anfang überhaupt nicht gefallen. Und da gab es sehr viel negative Berichte. Das war mir aber relativ egal, weil es mir klar war, dass das Richtige ist. Und wenn man jetzt mit Jensen Huang von Nvidia spricht, dann wird er ihnen sagen, dass Merck ein ganz wichtiger Partner für die ist. Und jetzt in dem ganzen AI-Boom ist das für Merck eine tolle Sache. Oder ich hatte mal eine andere Situation, wo wir uns überlegen mussten, was tun wir jetzt kurzfristig, die Finanzen abliefern, die erwartet werden, oder die richtigen Entscheidungen für Investitionen treffen. Da ist natürlich der Vorteil, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, das einen starken Ankeraktionär bzw. eine Familie hat, die dahinter steht, dass man solche Entscheidungen da besprechen kann. Da wussten wir, dass der Aktienkurs das bestimmt nicht positiv widerspiegeln wird und das hat sich auch gezeigt, aber dann waren wir innerhalb von, ich glaube, 9 Monaten dann anschließend wieder über dem vorherigen Wert und weil wir mussten investieren, wir haben das Richtige gemacht. Also solche Situationen habe ich oft erlebt.
Ja, das finde ich sehr schön ausgedrückt. Wenn wir uns jetzt wieder große Organisationen anschauen, dann gibt es ja oft auch die leisen Verweigerer. In Meetings wird genickt und zugestimmt, im Alltag wird dann oft alles beim Alten gelassen. Wie hast du denn als CEO gelernt oder auch in anderen Führungsrollen die, ja, nennen wir sie, unsichtbaren Mauern zu erkennen?
Ja, das ist das, was man auch vielleicht Passive Aggressiveness nennen würde. Das haben wir alle, die in Organisationen gearbeitet haben, erlebt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, und für diese Einsicht werde ich nicht den Nobelpreis gewinnen, dass die Kultur einer Organisation sehr stark von dem persönlichen Verhalten derer geprägt wird, die sie führen. Also sagen wir mal ein Vorstand und vielleicht noch die Ebene darunter. Wenn es in dieser Gruppe Passive Aggressiveness gibt oder Politik, Organisationen sehen das sofort. Menschen sind nicht dumm. Wenn ein CEO Kooperation predigt und die Leute sehen, dass der Vorstand sich gegenseitig bekriegt, kann der CEO darüber so viel labern, wie er will. Da wird sich nichts ändern. Also ich habe mich sehr stark auf die Art und Weise fokussiert, wie das Führungsteam miteinander arbeitet, welche Ehrlichkeit da herrscht, welche Transparenz und was man dann nach außen transportiert. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie perfekt waren, aber das war sehr ein eindeutiger Schwerpunkt für uns und das wirkt.
Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr die internationale Brille aufsetzen. Du hast ja Teams weltweit geführt. Gab es denn da Momente in dieser internationalen Arbeit, wo du auch gemerkt hast, das, was ich in Europa über Führung gelernt habe oder auch das, was in Darmstadt im Headquarter funktioniert, das geht jetzt hier gar nicht mehr, damit komme ich hier überhaupt nicht mehr weiter?
Ehrlich gesagt, nein. Ich habe in vielen Ländern gearbeitet, entweder dort gelebt und gearbeitet oder bin in sehr viele Länder gereist. Es gibt natürlich Nuancen, die sich unterscheiden. Kommunikation in China ist anders als Kommunikation in USA. Kommunikation in Deutschland ist anders als in USA. Aber das sind meiner Meinung nach nur Nuancen. Im Endeffekt habe ich eine relativ einfache Erkenntnis daraus geschöpft. Menschen sind Menschen und sind relativ ähnlich. Die haben unterschiedliche Gewichtungen. Menschen haben oft ähnliche Ziele. Die wollen in einem Job anständig Geld verdienen. Brauchen wir jetzt nicht ins Detail zu gehen, das ist eher etwas Relatives, aber die arbeiten auch, um Geld zu verdienen. Die wollen ein Arbeitsumfeld haben, das Erfolg erzeugen kann. Also ich brauche Kolleginnen und Kollegen, die durchaus fordernd und ohne weiteres hart sein können, die aber kompetent sein müssen und mich respektieren. Ich brauche das Gleiche bei den Chefs und Chefinnen. Die wollen außerdem eine Möglichkeit haben zu wachsen. Das ist ganz unterschiedlich zwischen unterschiedlichen Leuten. Da gibt es ganz unterschiedliche Ambitionen. Aber auch der Arbeiter am Band möchte eine Wachstumsmöglichkeit haben. Das kann sein im Job. Der oder diejenige mit frischem MBA und was weiß ich, ein Medizindoktorat möchte möglichst schnell CEO werden. Das ist ganz unterschiedlich. Aber alle Menschen wollen wachsen und wollen in einer Organisation leben, die das ermöglicht durch entsprechende Führungs- und Entwicklungsprozesse. Und dann letztlich, Menschen wollen in einer Organisation arbeiten, die irgendwie Sinn stiftet. Ich musste immer über die Purpose-Diskussion lachen, als einmal Larry Fink diesen Purpose-Brief geschrieben hat. Ist schon eine ganze Weile zurück, als ob das neu erfunden worden wäre. Das mit Purpose ist auch teilweise übertrieben worden, aber im Endeffekt wollen Menschen für eine Organisation arbeiten, die Sinn stiftet und die auch Gutes tut. Das ist bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich gewichtet. Manche sind eher finanziell ausgedrückt, manche mehr karrieremäßig, manche mehr Sinn- oder Purpose-mäßig, aber das sind die gleichen Muster überall. Natürlich muss man sich kulturell anpassen, aber diese Prinzipien sind meiner Meinung nach überall gültig.
Ja, da spielt dann auch das Thema Eigenverantwortung in jegliche Ausprägung mit rein. Wie hast du denn damals verhindert, dass eben diese zentrale Eigenverantwortung, der Unternehmergeist durch zu strikte Vorgaben aus dem Headquarter dann auch in den Tochtergesellschaften weltweit nicht erstickt wird?
Das ist ein Thema, das irgendwie immer wiederkehrt. Und da gibt es auch Moden. Also als ich anfing im Management, wenn man da in einem internationalen oder globalen Konzern, ich war ja 21 Jahre bei einem amerikanischen Konzern, wenn man da Managing Director in einem Land war, hatte man unglaubliche Freiheiten. Man hatte alle möglichen Funktionen unter sich. Man konnte, was weiß ich, klinische Versuche selber starten, lokal. Es war richtig unternehmerisch. Dann kam eine Phase der starken Globalisierung, wo sehr stark Zentralfunktionen eingeführt wurden, also Finanz, HR, Produktion, ähnliche Dinge. Und wir dann der lokale Geschäftsführer, die Geschäftsführerin nur noch quasi Marketing, Sales, Market Access gemacht hat. Im Augenblick geht das wieder in die andere Richtung. Das hängt ja auch sehr stark mit den großen politischen Strömungen zusammen. Ich war immer ein großer Fan von Eigenverantwortung, wobei wir aber trotzdem Dinge zentralisiert haben. Ich komme wieder auf meine Paradoxien zurück. Ich glaube, wenn man einen Job gut definiert und respektiert, dass es gewisse kulturelle Unterschiede gibt, dann kann man Teams, Personen und Teams in regionalen Einheiten oder in anderen Business Units durchaus einen hohen Grad an Freiheit geben. Und es ist wichtig, dass man auf Englisch die Bereiche Responsibility und Accountability überlappend macht. Das ist oft auch ein Fehler, der gemacht wird, dass man Leute verantwortlich hält, aber ihnen nicht die Möglichkeit gibt, dann das eigentlich zu gestalten, was sie tun sollen.
Jetzt hast du ja ganz am Anfang das Thema Diversity auch angesprochen. Was braucht es denn nach deiner Erfahrung, damit Diversity wirklich zu besseren Entscheidungen führt? Erklär gerne mal, wie ihr das bei Merke handhabt habt, was Diversity nach deinem Empfinden bedeutet, wer rein muss, was man auch am besten für Teams aufbaut.
Es gibt ja so jetzt das klassische DEI-Konzept, da ist nichts Schlechtes dran, aber das ist meiner Meinung nach eine gewisse Richtung getrieben worden, die zu mechanistisch war, wo es nur noch um irgendwelche Schubladen ging, in die man Menschen steckt, von Rasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung, ich weiß nicht was, und wo man das in den Vordergrund gestellt hat. Mein Diversity-Erlebnis war mal, ich war im Vorstand eines großen amerikanischen Unternehmens und das war jetzt rein von den Kategorien von Diversity perfekt aufgestellt. Hälfte Frauen, Hälfte Männer, der CEO, ein ganz toller Mensch, Afroamerikaner, alle möglichen Hautfarben da drin und es waren hochkompetente, gut ausgebildete, hart arbeitende, prima Menschen. Ich war in dieser Gruppe der Einzige, der jemals außerhalb der USA gelebt und gearbeitet hatte. Und ich hatte immer das Gefühl, auf Englisch würde man sagen, I had to explain the difference between India and Indiana. Das hat mir zu denken gegeben, dass diese DEI-Konzepte, dass man da ein bisschen weiterdenken muss und dass man eben ein bisschen auf Persönlichkeitspsychologie eingehen muss. Ich bin ein großer Fan von was jeder kennt, Myers-Briggs, Type Indicator oder die Farbenlehren oder sowas. Also die Präferenzen, wie Menschen agieren. Wenn ich einen Controller oder eine Controllerin suche oder sagen wir mal noch eine Leiter Buchhaltung und ich habe da eine Person, die wenig detailorientiert ist, hochkreativ und instinktiv vorgeht, werde ich Probleme haben. Wenn ich eine Marketingleiterin, einen Marketingleiter suche und habe dann eine Person, die eher in Anführungsstrichen ein Erbsenzähler ist, habe ich auch Probleme. Solche Leute muss ich für die richtigen Positionen finden, auch wieder keine Extreme eingehen und dann muss ich dafür sorgen, dass die ordentlich zusammenarbeiten und muss ihnen auch helfen, sich weiterzuentwickeln. Das ist etwas, was mich sehr stark immer beeinflusst hat und das ist ein Konzept, was ich glaube, was bei vielen Diversity-Programmen fehlt. Wir haben bei Merck sehr stark darauf geachtet, dass wir einfach nur nach der Kompetenz und der Leistung der Menschen entscheiden bei Besetzungen, bei Beförderung, dass wir aber gleichzeitig auch ein Umfeld schaffen, die es für gewisse Gruppen leichter macht zu agieren. Was weiß ich, wir haben überall, wo es ging, Kitas eingeführt. Wir haben alle möglichen flexiblen Systeme da gehabt, damit Frauen deutlich weiterkommen. Wir haben in Ländern, in denen Ethnicity oder sowas eine Rolle spielt, da einiges erreicht. Aber wir haben versucht, das mit Maß und Ziel zu machen und primär auf Kompetenz und Eignung zu achten.
Ja, und ich glaube, der Erfolg der letzten Jahre hat euch ja durchaus auch anhaltend immer wieder recht gegeben. Man kriegt zumindest aus dem Markt auch permanent gespiegelt, dass sich die Mitarbeiter bei Merck überdurchschnittlich wohlfühlen.
Es freut mich, wenn du das sagst. Ich kann nur von meiner Zeit sprechen. Ich bin jetzt seit fast 5 Jahren bei Merck draußen. Ich habe natürlich noch mit vielen Leuten Kontakt, aber ich habe mich sehr bemüht, mich da nicht ungebeten einzumischen. Ich habe mit meiner Nachfolgerin einen super Kontakt und mit ihrem Nachfolger auch. Die haben jeweils einen anderen Stil, als ich das hatte. Und es wäre blödsinnig, sich da irgendwie Gedanken darüber zu machen. Und unterschiedliche Zeiten verlangen unterschiedliche Ansätze.
Stefan, wir haben noch einen Punkt, den wir immer Zukunft und Menschlichkeit nennen. Da schauen wir drauf, was aktuell ist und was noch kommen wird, vor allem auch jetzt in einem Zeitalter von Big Data, von KI. Werden wir uns das Thema Führung auch eben nochmal genau in diesem Zusammenhang anschauen. Was darf denn Technologie deiner Meinung nach leisten und ab welchem Punkt sollte sie niemals den Menschen ersetzen?
Mein Sohn hat mir gerade ein Buch gegeben, das auf Englisch irgendwie heißt If we do that, we will all die, über AI. Ich war sehr früh sehr positiv zu AI. Ich sehe natürlich auch die Gefahren, die damit einhergehen, direkt in Bezug auf AI, aber auch wiederum geopolitisch für die Position von Europa. Ich habe auch jetzt in den Unternehmen, in denen ich tätig bin, ständig mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und es gibt ja wirklich keinen Bereich mehr, der davon nicht betroffen ist. Ich hatte es bei Merck auch versucht, früh einzuführen. Wir haben damals eine starke Partnerschaft mit Palantir begonnen. Da bin ich relativ angefeindet worden dafür. Das hat mir aber wenig ausgemacht. Ich hatte immer in Unternehmen diese Präsentationskultur aufgeregt. Es hat mal, glaube ich, ein amerikanischer General irgendwann mal gesagt, the enemy is PowerPoint. Und ich hatte früher in meiner Karriere erlebt, dass man, was weiß ich, 3 bis 4 Mal vor einer wichtigen Präsentation übt und dass es da hauptsächlich darum geht, herauszufinden, was will der Chef oder die Chefin hören? Und dann wird auf die Psychologie dessen eingegangen. Also im Prinzip sind alle Präsentationen Manipulationsversuche. Und ich hatte immer die Hoffnung, dass man in einem Team, in dem man vielleicht dann Leute aus irgendeinem Land oder aus irgendeiner anderen Einheit reinholt, dass man das Geschäft unvoreingenommen diskutieren kann und dass man dem System sagt, so System, sag mir mal, was ist denn jetzt eigentlich in Korea los? Und nicht, dass das koreanische Team 4 Wochen vorher da jetzt Charts aufbauen muss, und dann auch noch eben durch diese Übung geht, die ich gerade beschrieben habe. Ich habe die Hoffnung, dass wir auch durch KI mehr dahin kommen. Es gibt natürlich ganz andere Anwendungen von KI. Ich bin sehr stark involviert in AI for Drug Discovery. Das ist absolut faszinierend. Ich bin nicht klug genug, dass ich mir anmaßen sollte, allzu stark über KI zu philosophieren und was da die Konsequenzen sein sollten. Da gibt's Leute, die da mehr davon verstehen und die auch wahrscheinlich schlauer sind als ich.
Ja, aber dennoch, was denkst du denn? Was bleibt denn unersetzlich menschlich, auch vor allem in naher Zukunft? Ist es zum Beispiel, dass ein Mensch am Ende des Tages immer die Verantwortung für das übernehmen muss, was die KI beschlossen hat? Kann nur ein Mensch auch Teams wirklich gut führen oder kann das auch irgendwann eine KI übernehmen? Was sind deine Gedanken dazu?
Da denke ich und fühle ich genauso wie du. Aber ich weiß nicht genau, was da passiert. Ich habe jetzt vor kurzem Daten gesehen über humanoide Roboter in der Krankenpflege oder im Umgang mit Kranken. Diese Humanoids, die haben auch Emotionsalgorithmen. Und dann gab es den Feedback der Patienten, die gesagt haben, die Roboter sind sehr viel netter als die Ärzte. Ich weiß nicht, was da passieren wird. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es gibt viele, die sagen, also die menschlichen Interaktionen, die lassen sich durch solche Systeme nicht abbilden und Führung wird weiterhin immer noch eine menschliche Aufgabe sein. Und ich hoffe sehr, dass es so ist. Aber wie sagte der bayerische Philosoph Franz Beckenbauer, schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Jetzt ist ja Technologie durchaus ein Faktor, der das Tempo extrem hochschraubt. Es gibt wenig Zeit zum Nachdenken. Die Execution ist wahnsinnig wichtig, vor allem eben auch das Tempo der Execution. Wie behalte ich denn in solchen Zeiten dennoch den Mut bei, auch mit dieser veränderten Gemengelage klarzukommen und dieses hohe Tempo auch zu managen?
Bringe ich dazu eine Anekdote. Also ich habe über die ACATEC, diese Akademie für Wissenschaften, in der ich sehr aktiv bin, immer wieder Kontakt mit ganz unterschiedlichen Menschen, unter anderem Ethiker, Philosophen, alles Mögliche. Und wir hatten mal diese Diskussion, wie können wir überhaupt als Führungskräfte Schritt halten? Und da trat ein ganz bekannter Mann auf, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich zitiere ihn trotzdem. Und der hat gesagt, natürlich müssen wir all diese Sachen lesen, natürlich müssen wir Technologie verstehen und müssen da am Puls der Zeit bleiben. Aber wenn wir weiter funktionieren wollen, müssen wir etwas tun, was unser Gehirn, was unseren Körper und unser Gehirn in eine Position bringt, dass wir damit zurechtkommen. Mein Rat an Sie alle ist, machen Sie ordentlich Sport. Lernen Sie, eine neue Sprache. Lesen Sie gute Bücher, eher Klassiker, ich will keine Businessbücher, und hören Sie gute Musik. Das habe ich sehr stark verinnerlicht.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Rat. Wenn du dann jetzt auch nochmal dein jüngeres Ich treffen könntest, an deinem ersten Tag als CEO oder auch generell als das erste Mal auch Führungskraft einer größeren Organisation wurdest, welchen Rat würdest du ihm denn geben, um sich auch über einen langen Zeitraum selber treu bleiben zu können?
Ja, also man muss Fähigkeit haben, sich zu verändern, ohne sich zu verbiegen. Und wenn man als CEO neu anfängt und kommt von außen in die Organisation rein, ist das Wichtigste ja erstmal zuhören. Das Schlimmste ist, wenn ein Heldenmanager am Tag 1 allen Leuten sofort sagt, wie es geht. Das erzeugt nur Antikörper. Es gibt ja die sprichwörtlichen 100 Tage. In diesen 100 Tagen muss man sehr viel reden und sehr viel zuhören und dann erst nach einer Weile Lichtung geben. Und dann muss man immer Mensch bleiben. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht in so einem Tree-Hugging-Sinne. Man muss teilweise hart sein, harte Entscheidungen treffen, und man muss immer an die Menschen denken dabei. Und man muss immer wissen, dass die Entscheidungen von Menschen in einer Organisation umgesetzt werden müssen. Und dann eine ganz einfache Einsicht, die ich immer wieder den Menschen sage, ist, als CEO, die Person, die sich am ersten über die eigenen Botschaften langweilt, ist man selbst. Man muss immer wieder die Story wiederholen. Natürlich anpassen, natürlich der Umgebung, für die Umgebung adäquat abliefern, aber immer wieder die wichtigen Punkte, die man in seinem Plan definiert hat, immer wieder darstellen. Bei jedem Town Hall, bei jedem Webcast, bei kleinen Team-Meetings. Und man muss authentisch sein. Die Leute müssen verstehen, dass man es ernst meint. Und dass man die Wahrheit sagt und dass man auch mal zugibt, wenn man etwas nicht weiß. Das zeigt mehr Stärke, als wenn man dann irgendwelches Geschwafel bringt. Das sind sehr allgemeine Dinge, die ich sage, aber ich halte das für sehr, sehr wichtig. Ich habe das immer wieder gesehen, ich habe gesehen Unternehmen, die machen Employee Engagement Surveys und dann passt die Führung, passen die Ergebnisse nicht und dann wird das irgendwo in eine Schublade gesteckt. Oder es gibt Engagement Survey und anschließend werden die Daten kommuniziert, aber es gibt keinen echten Aktionsplan dann, um das umzusetzen. Und es wird nicht auf einzelne Einheiten heruntergebrochen. Als Führungskraft, das ist ein Schatz an Informationen, dass man über solche Quellen und andere Feedback-Themen bekommt. Und wenn man das nicht ausnutzt, macht man einen Riesenfehler.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, Mensch sein und Mensch bleiben. Das heißt ja durchaus auch, dass nicht immer alles komplett an einem abperlt. Was hat dich denn als CEO innerlich am meisten gefordert?
Das ist eine schwierige Entscheidung, wenn es darum ging, dass man Menschen, die hart arbeiten und loyal sind, die aber nicht geeignet sind für einen Job, dass man die entweder nicht befördern kann oder aus der Organisation nehmen muss. Das ist irgendwie eine Charakterschwäche von mir, dass ich anständige, ehrliche Leute, die sich wirklich sehr anstrengen und sehr loyal sind, dass ich die teilweise zu lange habe agieren lassen, wenn sie nicht wirklich kompetent genug waren.
Ja. Stefan, abschließend möchte ich dir gerne noch unsere Frage nach deinem persönlichen Erfolgsmuster stellen.
Das ist irgendwie all das, was ich heute in diesem Podcast erzählt habe. Ich habe mich immer bemüht, ohne Perfektion zu erreicht zu haben, kompetent zu sein, klare Entscheidungen zu treffen, aber zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Und das halte ich für wichtig und dass man nicht irgendwelchen Wunschvorstellungen nachrennt, die einem irgendwelche Consultants einblasen.
Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz. Und damit, Stefan, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Das war Erfolgsmuster, der Leadership-Podcast von Lohmann Executives. Weitere Informationen zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie wertvolle Impulse für Ihre eigene Führungsarbeit mitnehmen konnten, abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.